Also, ich weiß, wir haben alle einen Tag hinter uns, in dem wir jetzt alle müde sind. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, euch so halb am Leben zu erhalten. Und ich hoffe, ihr könnt es alle sehen und ihr könnt mich alle hören. Deswegen machen wir jetzt einen Deal, okay? Ihr versucht einfach richtig gut zuzuhören und ich versuche einfach, das Thema kürzer zu machen und einfach schnell zu reden und euch einfach mitzunehmen. Ich denke, der Deal ist gut. Ihr habt sowieso keine andere Wahl, deswegen machen wir das so. Genau. Und ja, so war ich vor ein paar Wochen mal morgens richtig motiviert und dachte mir, komm, ich stehe jetzt auf. Ich habe erst zur dritten Stunde Schule, habe dann ein Glas Wasser getrunken, habe mir Schuhe angezogen und bin joggen gegangen. Ich dachte mir, das ist mega. Ich war schon ewig nicht mehr joggen und dann bin ich das erste Mal joggen gegangen und von meinem Haus aus geht es direkt berghoch und dann, wo ich oben war auf dem Feld. Und dann ist es relativ gerade, aber man ist halt übelst fertig. Und dann jogge ich so auf diesem Feld und immer merke ich so, puh, das war echt eine üble Idee. Und irgendwann mal stehe ich dann so am Rand von dem Weg und übergebe einfach dieses Glas Wasser und alles ist wieder rausgekommen. Naja, ist nicht so gut gelaufen. Aber dann habe ich mir gedacht, manchmal ist es genauso bei uns im Leben, weil ich habe mich dann übergeben und dachte, komm, ich jogge einfach weiter. Und dann, glaube ich, habe ich mich dann nochmal übergeben und dann bin ich nicht mehr weiter gejoggt. Aber so, genauso geht es uns manchmal so. Wir machen was und wir sind immer müde und irgendwann mal, irgendwas klappt dann nicht. Vielleicht klappen wir zusammen, vielleicht fallen wir in so ein Loch, vielleicht sind wir einfach kraftlos und dann machen wir das so wie ich halt. Wir übergeben uns dann und dann denken, okay, jetzt ist alles wieder gut, machen weiter und dann passiert wieder das Gleiche. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig für uns, dass wir für unser geistiges Leben das nicht wie beim Joggen machen, indem wir uns einfach übergeben, in dieses Loch fallen und dann denken, okay, jetzt ist wieder alles besser und jetzt kann ich einfach wieder weiter joggen, sondern das Wichtige ist, dass wir lernen, im Geistlichen Ruhe zu finden. Weil das Problem war nicht, dass ich stehen geblieben bin bei Joggen, sondern das Problem war, dass ich sozusagen zu viel gejoggt bin, dass ich mich überarbeitet habe, dass ich eben mich nicht ausgeruht habe. Und deswegen ist es für mich so wichtig, auch dieses Thema am Anfang von unserer Themenreihe zu machen, um Ruhe. Weil wir sind jetzt im Urlaub und ich denke, jeder von euch kommt mit dieser Einstellung und denkt sich so, hey, dieser Urlaub, den genieße ich, das wird mega cool, ich schlafe aus, ich verbringe eine coole Zeit und hoffentlich geht es mir danach besser, hoffentlich bin ich danach ausgeruhter. Aber ich glaube, oft ruhen wir uns eben falsch aus oder gar nicht aus und deswegen glaube ich, ist es ein wichtiges Thema und deswegen will ich es am Anfang machen. Weil die Woche liegt vor uns und vielleicht können wir es diesmal ja besser machen. Und unsere kleine Themenreihe im Urlaub, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, heißt Gottes Schöpfung, seine Vorstellung und unser Versagen. Darum soll es diese ganze Woche gehen. Und heute fange ich mit dem Thema Ruhe an. Und zwar, wie Gott es geschaffen hat und wie es ja leider von uns oft entstellt wird. Und zum Schluss werden wir nochmal den Sündenfall genauer anschauen, aber heute fangen wir, wie gesagt, mit dem Thema Ruhe an. Genau, und so will ich mit dem Thema Ruhe anfangen und der erste Punkt ist, dass Gott gearbeitet hat. Also Gott arbeitete und ruhte. Das ist mein erster Punkt und ich will ihn schnell überfliegen, weil ja, er ist nur so eine kleine Grundlage und wir kennen den Text, ihr dürft auch gerne aufschlagen, 1. Mose 2, die ersten drei Verse. Und wenn wir diesen Text so lesen, dann springt uns oft ins Auge so, okay, hey, Gott hat dann auch geruht. Aber ich habe mal versucht, es zu markieren, dass Gott eigentlich viel mehr gearbeitet hat, als er geruht hat. Und ich lese mal den Text. So wurde vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also hier ist einfach für uns wichtig zu verstehen, Gott hat gearbeitet, Gott hat was geschaffen, Gott hat etwas gemacht und danach hat er sich ausgeruht. Und somit ist das Arbeiten kein Fluch, sondern das Arbeiten ist etwas Gutes und das Arbeiten ist eben auch von Gott geschaffen worden. Und wir meinen oft, okay, Ruhe ist besser als Arbeiten, aber ich glaube, so dürfen wir das nicht sehen, weil beides gehört zusammen. Gott hat gearbeitet, aber Gott hat auch geruht. Gott hat zuerst 6 Tage gearbeitet und dann am siebten Tag geruht. Und es ist einfach eine Schöpfungsordnung. Gott hat es sich so ausgedacht und daran können wir nichts ändern. Das hat Gott sich eben so ausgedacht. Und Wir sehen auch die ganze Bibel hindurch, viele Menschen haben gearbeitet. Zum Beispiel, kurz zwei Beispiele, David, er hat gearbeitet, er war ein Schafhirte und dann ist er erst zum König geworden. Oder zum Beispiel der Prophet Elisa, was hat er gemacht, als er berufen worden ist? Er hat gearbeitet hinterm Pflug. Wenn ihr wollt, kann ich euch die Stellen später geben. Nun, aber in diesem Text steht auch explizit drin, dass Gott eben geruht hat. Und Gott hat diese Schöpfung vollendet und danach geruht. Und wir kennen es alle, zum Beispiel heute, wir sind alle müde. Was haben wir heute gemacht? Wir sind heute gefahren, wir waren heute vielleicht am See und wir merken, okay, diese körperliche oder unser Körper, der macht irgendwann mal schlapp. Irgendwann mal gehen halt bei uns einfach die Lichter aus und wir legen uns später ins Bett, ja, strecken unsere Füße von uns, unsere Arme von uns, machen unsere Augen zu und schlafen. Wir brauchen das. Und genauso hat Gott eben sich ausgeruht. Aber wenn wir ehrlich sind, irgendwie zum Schluss, auch wenn wir viel geschlafen haben, wenn wir uns viel ausgeruht haben, manchmal fühlt es sich trotzdem immer noch so an, dass wir irgendwie noch müde sind oder irgendwie noch unruhig sind. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber man denkt sich so, okay, eigentlich habe ich genug gegessen, ich habe genug getrunken, ich bin gesund, ich habe genug geschlafen, aber irgendwie in mir drin ist trotzdem noch so eine Unruhe, trotzdem noch so etwas, was mich müde macht, trotzdem etwas, was mich irgendwie, ja, mutlos macht oder nicht motiviert, könnte man sagen. Nun, und da fehlt eben noch etwas und das ist diese geistliche Komponente. Unser Körper wird müde, wir schlafen, dann ist er wieder fit, aber unser Geist, ja, er wird eben nicht ganz so leicht fit. Und deswegen will ich ganz kurz mit euch durchgehen, diese Verse, die ich gerade durchgelesen habe und diese drei Beobachtungen mit euch anschauen. Und zwar, der siebte Tag wurde gesegnet. Das war der einzige Tag, der gesegnet worden ist. Es wurden alle Tiere gesegnet, es wurde der Mensch gesegnet, aber nur der siebte Tag wurde gesegnet, die anderen sechs nicht. Der siebte Tag wurde geheiligt, die anderen sechs nicht. Und zum Schluss, das dritte, der Tag hat kein Ende. Alle sechs Tage fangen an und hören auf. Es wurde Morgen, es wurde Abend, der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, aber der siebte Tag hat keinen Anfang und kein Ende. Klar, er hat die Schöpfung vollendet, aber es steht nicht geschrieben, dass auf einmal der Tag vorbei ist. Und es steht auch nicht geschrieben, dass der Tag irgendwie angefangen hat. Nun, und ich glaube, dass es etwas bedeutet und diese Bedeutung, glaube ich, ist, dass es nie enden wird. Weil wir sind irgendwann mal körperlich ausgeruht, aber wir können nie unsere Seele vollständig irgendwie versuchen, selbst auszuruhen. Unsere Seele wird eigentlich andauernd müde sein, außer wenn wir bei Gott sind. Außer wenn wir diesen siebten Tag zu einem Dauerzustand machen. Und das ist diese geistliche Komponente. Und diese geistliche Komponente wollen wir ein bisschen näher anschauen im zweiten Punkt. Und ich habe mir versucht mal, ja, so ein bisschen kreativ zu sein und eine PowerPoint so ein bisschen anders zu gestalten. Und zwar habe ich im Hintergrund so eine Tablette und sozusagen so eine Schlaftablette. Und jetzt schauen wir uns fünf Punkte an. Und diese Schlaftablette ist sozusagen dann unsere Ruhe. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Bild ist, aber ich habe mir zumindest Mühe gegeben. Und der erste Punkt von dieser geistigen Komponente, die uns ja vielleicht nicht so ganz bewusst ist, die wir unbedingt brauchen, ist, dass wir diesen Ruhetag, diesen siebten Tag als ein Zeichen der Erinnerung sehen. Und an was erinnern wir uns an diesem siebten Tag? An unsere Rettung. Jetzt sagt ihr, hey Max, es ist echt krass an den Haaren herbeigezogen, vorher weißt du das oder vorher nimmst du das. Und da will ich mit euch ganz kurz eine Stelle aufschlagen, ihr dürft gerne mitlesen oder einfach zuhören. Und zwar 5. Mose 5, ab Vers 12. 5. Mose 5, ab Vers 12. Und zwar geht es genau da in dieser Stelle um den siebten Tag, um diesen Tag, den Gott eben geschaffen hat, aber der kein Ende und kein Anfang hat. Ich lese ab Vers 12. Halte den Sabbattag, dass du ihn heiligst, so wie der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. Und ich lese etwas weiter. Und erinnere dich daran, dass du ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Also Mose sagt zu dem Volk, wisst ihr, warum ihr den siebten Tag, den Sabbat halten sollt, damit ihr euch hinsetzen könnt und darüber nachdenken sollt und euch daran erinnern sollt, dass ihr aus Ägypten gerettet worden seid. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für uns. Klar, wir sind nicht aus Ägypten gerettet worden, aber jeder von uns, der glaubt an Gott, jeder, der von uns gerettet ist, hatte eine Rettung in seinem Leben. Und dieser siebte Tag, dieser Tag der Ruhe, ist und dient dazu, dass wir uns daran erinnern, Gott hat uns gerettet. Und dass wir uns hinsetzen und dafür dankbar sind, darüber nachdenken und Gott dafür loben. Und deswegen hat Gott uns jede Woche eigentlich einen Tag gegeben, wo wir genau darüber nachdenken können. Und als zweiten Punkt von dieser Schlafpille habe ich das Reinigen von Sünden aufgeschrieben. Denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, und jeder kennt das von uns, wenn wir gesündigt haben, dann sind wir unruhig. Dann können wir ausgeschlafen sein, aber trotzdem wissen wir tief in unserem Herzen, irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht und dann sind wir unruhig. Und zum Beispiel Psalm 32, dürft ihr auch gerne aufschlagen, der Bußpsalm von David. Was schreibt er hier? Psalm 32, Vers 3 und 4, schreibt er genau über diesen Zustand, als er versucht hat, seine Sünde zu verbergen, seine Sünde eben nicht vor Gott zu bekennen. Und er schreibt hier, als ich schwieg, verzerrte sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerdürre. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist es doch der schlimmste Zustand, den wir haben können, wenn wir Sünden in unserem Leben haben und nicht darüber Buße tun wollen und nicht darüber umkehren wollen. Denn unsere Rettung besteht ja genau darin, dass wir davon gerettet worden sind. Und deswegen ist es, und es hört sich alles so einfach an, aber ich glaube, es ist trotzdem auch so ein wichtiger Punkt, wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir müssen davon gereinigt sein. Und wie fängt dieser Psalm an? Schlag nochmal den Psalm 32 auf, vielleicht hat es noch offen. Vers 1. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet, in dessen Geist keine Falschheit ist. Wir sehen, wir freuen uns darüber und wir sehen, wir finden genau darin Ruhe. Und deswegen ist die dritte Komponente, dass wir Gottes Wege befolgen, dass wir ihnen gehorchen. Und das hört sich sehr ähnlich an wie die zweite Komponente, aber es ist vielmehr nicht nur, dass wir unsere Sünden vor Gott reinigen, sondern jetzt hingehen und danach leben. Und ich habe dafür noch eine Stelle mitgebracht, und zwar Jeremia 6, Vers 16. Und da steht geschrieben, so spricht der Herr, tretet auf die Wege und seht und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei, und wandelt darauf, und es steht geschrieben, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und es ist etwas, wo ich glaube, für uns heute nicht so ganz in unser Denken reinpasst. Weil wenn ich darüber nachdenke, okay, wie könnte ich Ruhe finden, dann wird mir einfach ein Urlaub, keine Arbeit, ausschlafen, gutes Essen, vielleicht mit Freunden abhängen. Das sind so Sachen, die uns einfallen. Aber zumindest ich würde nicht so auf die Idee kommen, das Erste ist, dass ich Gottes Wege gehorsam bin. Nein, das ist irgendwie nicht so in uns drin, aber Gott sagt es hier. Gott sagt es, befolgt meine Wege und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Und ich will mal ein Beispiel aus meinem Leben geben. Immer wieder bereite ich ja die Themen hier vor und immer wieder muss ich mich dann halt hinsetzen und darüber nachdenken, an dem Schreibtisch, dafür beten, und es ist irgendwo ein Dienst, es ist irgendwo eine Arbeit für mich. Und ich bin auch ehrlich, manchmal würde ich gerne lieber schlafen oder manchmal würde ich mich gerne irgendwo anders aufhalten oder mich einfach hinsetzen, was anderes anschauen. Es ist nicht immer so leicht für mich. Aber trotzdem weiß ich, und ich habe es noch nie bereut, wenn ich mich hingesetzt habe und ein Thema vorbereitet habe, dann war ich dankbar dafür. Manchmal war das sogar irgendwie so, ich war davor voll gestresst und danach hat Gott Gnade geschenkt und ich war viel ruhiger. Und es ist nur so ein Beispiel. Und bei euch im Leben gibt es genauso Beispiele. Zum Beispiel das Bibellesen. Viele von euch kennen das und denken sich, oh, eigentlich habe ich keinen Bock, Bibel zu lesen. Aber manchmal habt ihr euch trotzdem hingesetzt, habt die Bibel gelesen. Und wie war danach euer Zustand? Ihr habt euch gefreut. Ihr wart ruhiger. Ihr wart ausgeglichener. Ihr habt euch in Gott gefreut. Genauso auch im Dienst. Manchmal habt ihr keine Lust, so wie ich, irgendwas zu machen. Und trotzdem macht ihr das. Und wir gehen hin und wir helfen. Wir gehen hin und dienen. Und auf einmal schenkt Gott einfach Freude. Und es ist nicht zu erklären, sondern es ist einfach, Gott hat es uns geschenkt. Weil er es genauso gemacht hat. Und genauso bedeutet es aber auch, mit anderen Menschen über mein Herz und über das Herz Gottes zu reden. Weil wir ehrlich sind, es ist leicht, wenn wir uns hinsetzen, über alles Mögliche zu reden, aber manchmal ist es doch schwer, persönlich über Gott zu reden, persönlich über unser Herz zu reden und in diesen Gesprächen diese Wege Gottes zu befolgen. Und deswegen auf den ersten Blick sieht dieser Punkt so aus, als ob er uns Kraft kosten würde, als ob es anstrengend wäre. Und es ist mit Sicherheit in manchen Punkten anstrengend, aber, und das ist so wichtig, Gott schenkt genau darin Ruhe. Und Gott wird uns darin ruhig machen. Der vierte Punkt ist ewige Ruhe in Christus. Das ist wieder so ein Punkt, der sich so unfassbar theoretisch anhört. Aber ich will diesen Punkt eigentlich sehr praktisch gestalten. Und ihr kennt wahrscheinlich alle die Stelle Johannes 17, Vers 3. Schick geschrieben, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Kennen wir alle? Check. Also in unserem Leben geht es darum, dass wir immer mehr Christus erkennen. Und da geht unsere Reise hin. Wir kommen eines Tages in die Ewigkeit und werden die ganze Ewigkeit nichts anderes machen, wie einfach nur Christus zu erkennen. Und was wird dann passieren? Dann werden wir zu dieser Ruhe eingehen. Dann werden wir eine ewige Ruhe haben. Aber was bedeutet das für uns? Ganz praktisch. Was bedeutet das für diesen Urlaub? Was bedeutet das für morgen? Dass wir Christus erkennen und dass wir irgendwann mal in der Ewigkeit Christus erkennen werden. Und ich glaube ganz praktisch, dass es für uns heute, für euch morgen, übermorgen, die nächste Woche, eines bedeutet, dass wir uns einfach auf unseren Hosenboden hinsetzen, die Bibel in die Hand nehmen oder einfach nur ein Blatt Papier und einen Stift und anfangen, genau darüber nachzudenken. Und nichts Kompliziertes, nichts Schweres, nein, sondern nehmt euch, jeder von euch, 20 Minuten, setzt euch hin und fangt an, zum Beispiel über eine Eigenschaft nachzudenken. Darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Gott gnädig ist. Oder nehmt euch einen Vers, euren Lieblingsvers, und denkt nur über diesen Vers 20 Minuten nach. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Am besten ist, wenn wir unsere Handys noch weglegen. Wenn wir all die Ablenkung wegnehmen, die uns stört. Und deswegen ist es ein ganz, ganz praktischer Punkt für uns. Dieser Urlaub, den können wir genießen, indem wir, ja, vielleicht viel am Handy hängen, vielleicht nur Spiele spielen. Aber ich glaube, wenn wir wirklich ruhig werden wollen, und die meisten von uns haben dieses Verlangen, weil Gott es in uns hineingelegt hat, wenn wir wirklich diese Ruhe finden wollen, dann müssen wir zu Gott. Und dann müssen wir jede Ablenkung und alles, was uns stört, weglegen. Und deswegen will ich euch da ganz persönlich herausfordern, macht daraus kein Gesetz, ich werde niemanden kontrollieren, überhaupt nicht. Aber für euch ganz persönlich, legt das Handy weg. Und wenn Nachrichten kommen, ist egal. Ihr könnt ja auch später beantworten. Legt das Handy weg, denkt darüber nach. Ganz alleine, über einen Vers, über eine Eigenschaft, über Christus. Denkt darüber nach und macht es jeden Tag. Und ich kann euch versprechen, hier wie ich stehe, Christus wird euch erfüllen und Christus wird euch Ruhe geben. Nun, und der fünfte Punkt, jetzt ist die Pille ganz, ist unsere Schwachheit. In unserer Schwachheit werden wir Ruhe finden. Und Das hört sich wieder so, ja, so hochgestochen an, aber ich will es versuchen, kurz zu erklären. Denn ich will es mit einem Beispiel beginnen. Nehmen wir an, du hast einen Chef auf der Arbeit. Und dieser Chef, den kannst du nicht ausstehen. Warum? Ganz einfach, weil er dir immer miese Jobs gibt, dir die Überstunden nicht bezahlt, er dich auf der Arbeit behandelt wie das letzte Stück und deine Urlaubsanträge einfach so nicht genehmigt. Du fragst ihn, warum? Und er sagt, nee, und das geht einfach nicht. Und dann dazu kommt noch, dass er dich für Sachen beschuldigt, die du gar nicht gemacht hast. Und so war es wieder, du warst auf der Arbeit und du hast wieder diese ganze Beschuldigung bekommen, alles an den Kopf geworfen. Und wie gehst du nach Hause? Du gehst nach Hause mit einem solchen Kopf und du gehst nach Hause, vielleicht gehst du auch an die Decke, wie auch immer, aber es ist alles andere als ruhig. Du bist sauer, zornig, wütend, such dir was aus, beleidigt. Und das ist kein Zustand der Ruhe. Aber wisst ihr was? Wir dürfen darin ruhen, dass wir wissen, Gott wird all das Ungerechte, was uns widerfährt, richten. Gott wird all das, was nicht fair war, was nicht gerecht war, richten, indem er eines Tages kommt und diese Schuld aufdecken wird. Und andersrum, und das kennen wir auch nur allzu gut, wenn wir gegen jemanden gesündigt haben, wenn wir jemanden verletzt haben, wenn wir jemanden irgendwie enttäuscht haben, wenn wir irgendwas nicht geschafft haben, wie fühlen wir uns dann? Wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns beschämt, wir fühlen uns wie ein Versager. Aber was können wir dagegen tun? Eigentlich nichts. Wir können nur Gott glauben und ihm vertrauen, dass er all unsere Schwachheit, all unsere Sünde vergibt und wir trotzdem vor ihm stehen dürfen. Und deswegen in unserer Schwachheit, egal ob jemand gegen uns gesündigt hat oder wir gegen jemanden gesündigt haben, Gott deckt in dieser Schwachheit, in unserer Schwachheit ist alles mit dem Evangelium zu. Und deswegen glaube ich, es ist so wichtig, ja, diese 5 Punkte, es ist nicht ein Plan, diese 5 Punkte befolgst und dann wirst du Ruhe finden. Es sind vielmehr 5 Punkte, die euch zum Nachdenken anregen sollen, die euch darüber ja, irgendwie herausfordern sollen. Wie denke ich über das Thema Ruhe nach? Wo habe ich meine Grundlagen gesucht? Wo habe ich sie gefunden? Aber ich bin mir fest davon überzeugt, dass ja, diese 5 Punkte ein sehr, sehr guter Anfang ist. Und ich will als 3. Punkt noch einen ja, kurzen Nachtrag zu Unruhe euch nachliefern. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch wieder nicht so gut aufpassen. Der 2. Punkt war der wichtige Punkt. Aber nur ganz kurz. Und zwar gibt Gott Unruhe als einen Fluch. Wir wissen, Ruhe ist ein guter Zustand, aber Unruhe ist ein Zustand, den wir nicht mögen. Und er hat es in seinem ja, Gesetz auch hineingeschrieben, und zwar 5. Mose 28, 65. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden, und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschen der Augen und verschmachtende Seele. Also Gott gibt die Unruhe als einen Fluch. Aber genauso, und ich glaube, das ist eher unser Problem, gibt Gott manchmal auch zu viel Ruhe als einen Fluch, indem wir faul werden, indem wir stolz werden. Und das schreibt auch in Hesekiel 16, Vers 49, könnt ihr auch später nachschlagen oder auch nochmal auf mich zukommen. Da schreibt Gott nichts anderes wie, die Israeliten, die haben viel Ruhe erlebt. Was ist passiert? Die Israeliten sind stolz geworden. Die Israeliten sind geistlich dick geworden. Die Israeliten sind faul geworden. Die Israeliten haben was? Die haben Gott vergessen. Die haben ihre Sünden nicht bekannt. Die sind Gott nicht nachgefolgt. Und unsere Generation hat irgendwie am meisten zu tun, am wenigsten Zeit und ist am meisten gestresst. Und ich glaube, dass es genau daran liegt, dass wir eigentlich zu viel Ruhe haben Und es ist eher ein Fluch ist. Weil was machen wir? Sind wir ehrlich? Was machen wir? Wir versuchen unsere Ruhe in, wie schon gesagt, in Schlaf zu finden. Daran, dass wir wenig körperlich arbeiten. Vielleicht in Hobbys zu finden. Vielleicht in Freunden zu finden. Vielleicht im Sport zu finden. Was auch immer. Aber was ist das Ergebnis? Und auch da machen wir uns nichts vor. Wir sind als Menschen, als Gemeinde, als Jugend, du ganz persönlich vielleicht müde, ausgelaugt, unruhig. Wir haben kaum Kraft, kaum Freude. Und das ständige Schlafen bringt nichts, weil wir nicht mehr wirklich einschlafen können, weil wir so unruhig sind. Und deswegen will ich an dieser Stelle euch nochmal herausfordern, wie in dem Punkt 2, darüber nachzudenken. Wo suchst du deine Ruhe? Wo findest du oder wo denkst du, deine Ruhe zu finden? Und es ist nicht in Menschen, es ist nicht in irgendwelchen anderen Dingen, es ist allein in Gott. Allein darin, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir über sein Evangelium nachdenken, dass wir seine Wege befolgen, dass wir unsere Sünden bekennen. Und deswegen, als Abschluss von diesem Thema, will ich euch herausfordern, die nächste Woche ist ein Urlaub. Wie gehst du damit um? Und ich hoffe, das ist mein Gebet, dass jeder von euch hingeht, die Bibel liest, betet und über Gott nachdenkt. Und ich sage euch, ihr werdet darin Ruhe finden. Amen.